Hey, wer ist denn hier für die Anarchie zuständig?
Also für die Anarchie ist ja jeder selber zuständig.
Anarchisten und Anarchistinnen lehnen jede Form von Herrschaft oder Führung ab. Das bedeutet aber nicht, dass sie gegen eine Ordnung sind. Diese Ordnung existiert auch in anarchistischen Kreisen. Nur wird sie nicht von oben diktiert, sondern im Konsens von unten nach oben beschlossen. Nicht nur das Bild vom Anarchisten als unorganisierten Chaoten rückte Bernd Rücke am Freitag in seinem Vortrag über Anarchie zurecht. Er referierte über das Projekt A, Horst Stohwasser und generell über Anarchismus auf dem Greta-Gelände. Stohwasser, der Ende letzten Jahres verstarb, galt als einer der einflussreichsten Vertreter der anarchistischen Szene. Natürlich durften in Rückes Vortrag auch keine Passagen aus libertären Werken wie Stohwassers Anarchie fehlen.
Am Anfang war der Zorn, der unsagbare, unzügelbare und unvorhersehbare Zorn, der den Sklaven bisweilen überkommt und ihn dazu bringt, seinen Herrn entweder den Schädel einzuschlagen oder sich davon zu stehlen. Zorn darüber, dass ein Mensch dem anderen befehlen darf. Wut über Knechtschaft und Unterdrückung. Hass auf die Arroganz der Macht, die Menschen über Menschen ausüben. Zorn, Rebellion, Flucht. Eine uralte Triebkraft menschlicher Geschichte, ein Teufelskreis, dessen Grenzen schon ein rebellierender Sklave vor 5000 Jahren kennengelernt haben mag. In dieser Sackgasse, ohne Ziel, hat sich ein Spartakus genauso bewegt wie Michael Kohlhaas oder Che Guevara, denn alle mussten sich früher oder später die Frage nach eben diesem Ziel ihrer Rebellion stellen. Die Freiheit, natürlich. Aber was genau ist das? Wo gab es sie? Konnte man irgendwo hingehen und sie finden? Bedeutete die Flucht vor der Herrschaft, die simple Abwesenheit des Unterdrückers automatisch die Anwesenheit der Freiheit? Und zeigt nicht alle Erfahrung, dass Freiheit eine trügerische Hoffnung ist? Wird nicht doch immer nur eine Form der Herrschaft durch eine andere ersetzt? Vor allem aber, ist der Mensch zur Freiheit überhaupt fähig? Und die Anarchisten und Anarchistinnen sind sich eigentlich einig, dass der Mensch zur Freiheit fähig ist und dass er eben die Gesellschaft auch anders organisieren kann, als das heute der Fall ist, nämlich auf Prinzipien der gegenseitigen Hilfe?
Die Prinzipien der gegenseitigen Hilfe werden von Drücke mit einem Augenzwinkern und einer vollen Tüte Gummibärchen quittiert. Alles ist während des Anarchievortrags erwünscht, nur kein Uni-Feeling.
Ja, ihr könnt auch ruhig ein bisschen rumrascheln. Ich hab leider keine Chips mitgebracht. Also Horst Stohwasser hat ja seine Veranstaltung eigentlich in der Regel mal angefangen, indem er ein paar Tüten Chips verteilt hat, weil er eben auch keinen Bock hatte auf so einen universitären Uni-Ablauf, könnte man sagen, oder Seminarablauf. Und ich habe jetzt leider keine Chips mitgebracht, aber stattdessen Gummibärchen.
So begann Drückes Vortrag im randvollen Bewegungsraum des Greta-Geländes bei leisem Geraschel. Drücke erzählt von Stohwasser. Dieser wächst im konservativen Deutschland auf. 1951 reist er mit seinem Vater nach Argentinien, wo er erstmals mit anarchistischen Ideen in Kontakt kommt.
Ein Lehrer von ihm, der aus dem Spanischen Bürgerkrieg kam, der hat ihm dann mal ein Buch gegeben über Anarchismus. Und er hat zu ihm gesagt, du bist Anarchist. Und der Horst Stohwasser hat das natürlich empört von sich gewiesen. Anarchist, ich bin doch kein Chaot. Und der Anarchist hat ihm dann halt das Buch in die Hand gedrückt und das hat Horst Stohwasser dann gelesen und gesagt, ja, ich bin Anarchist.
Ja, ich bin Anarchist bedeutet eben nicht so viel wie, ja, ich bin ein unorganisierter Chaot. Auch mit diesem Stereotypenbild setzt sich Drücke auseinander. Schließlich befolgen Anarchisten durchaus auch Regeln. Bloß lehnen sie eben jede Form von Herrschaft ab.
Der Begriff Anarchie kommt aus der griechischen Antike, heißt ohne Herrschaft. Zeichnete vor über 2000 Jahren im antiken Griechenland eigentlich die Zeit zwischen den Wahlen, wenn die alte Regierung nicht mehr im Amt war und die neue noch nicht im Amt. Es war also erstmal ein in Anführungsstrichen neutraler Begriff, der einfach nur den Zustand der Herrschaftslosigkeit in dem Fall feststellte. Und der Begriff hat sich jedenfalls im Laufe der Jahre gewandelt und war allerdings in der Regel ein Schmähbegriff. Also der Begriff Anarchist wurde ursprünglich in der Französischen Revolution im Grunde verwendet und in der Zeit der Französischen Revolution als reiner Schmähbegriff. Also Rechte haben Linke als Anarchisten bezeichnet, Linke haben Rechte als Anarchisten bezeichnet, weil sich die Leute oft nicht vorstellen konnten, dass Herrschaftsfreiheit eben etwas Gutes sein könnte, weil sie immer der Meinung waren, eine Gesellschaft muss durch Herrschaft organisiert sein, von Menschen über Menschen, was natürlich unsinnig ist.
Dass gerade in den 20er Jahren ein reges Interesse an einer anarchistischen Lebensweise bestand, ist heute den wenigsten bekannt. Die Freie Arbeiterunion Deutschland, die FAUD, zählte in dieser Zeit bis zu 150.000 Mitglieder. Anarchistische Zeitungen wie der Syndikalist hatten zeitweise eine Auflage von bis zu 120.000 Exemplaren pro Woche. Auch Frauen trugen in dieser Zeit und tragen bis heute die anarchistische Bewegung mit. Was heute jedoch selbstverständlich ist, musste damals schwer erkämpft werden.
Der Syndikalist wird also praktisch, ja, musste also erst von den Frauen dazu gezwungen werden, dass die Frauen ihre eigene Beilage gekriegt haben im Syndikalisten. Das war dann halt der Frauenbund. Und das war tatsächlich ein anarchistischer Hausfrauenbund. Das heißt, es waren anarcho-syndikalistische Frauen, die sich halt organisiert haben. Ja, eine großartige anarchistische Frauenbewegung auch auf die Beine gestellt haben, was eigentlich leider ziemlich unbekannt ist heutzutage. Daneben auch rein anarchistische Frauenzeitungen, zum Beispiel Die Schaffende Frau, Zeitschrift für soziale Fragen, Pazifismus, Erziehungsschul- und Frauenfragen, Moden neuer Richtung, Schneiderei und Handarbeiten. Ja, das ist eine typische Reaktion, aber man muss ja dazu sehen, das Ziel der Anarchisten und Anarchistinnen war ja, die bürgerliche Presse komplett zu ersetzen. Das heißt, ein Ziel war natürlich auch, die Frauen in die Lage zu versetzen, dass sie ihre Kleider und ihre Materialien selbst herstellen konnten. Das heißt, man kann also einerseits sagen, es ist eine schwarz-rote Brigitte, auf der anderen Seite waren bürgerliche Zeitungen wie Brigitte nicht notwendig. Also, weil es gab Die Schaffende Frau, es gab, da waren natürlich eben solche Bodenbeilagen und so weiter drin, aber es waren auf der anderen Seite eben hervorragende anarchistische Texte drin.
Diese anarchistischen Texte mussten jedoch bald findig aufbereitet und versteckt abgedruckt werden.
Wie unsere Kakteen richtig gepflegt werden müssen, ist auch eine Broschüre aus der Zeit des Nationalsozialismus. Fängt dann also auch vorne an mit einem Text zu Kakteen. Lass Blumen sprechen, Kakteen nicht vergessen, lieblich und fein zieren Kakteen dein Heim. Und dann geht es auch so los mit so einem Kakteentext und irgendwann geht er dann halt über einen antifaschistischen Text. Ich meine, das sind eben auch Beispiele, wie man selbst unter schwersten Bedingungen subversiv sein kann. Was es auch gab, anarchistische Kinderzeitung. Ich lese das mal vor, damit ihr das... Hallo liebe Kinder, wisst ihr schon, wir bauen jetzt Panzerkreuzer? Ja, sagt einmal, woher kommt denn das Geld dazu, wo wir doch nötiger Wohnungen bräuchten als schwimmende Mordmaschinen? Das Geld zum Bauen müssen die Arbeiter durch Steuern und Zölle auf Lebensmittel aufbringen. Erst muss der Arbeiter das Geld aufbringen, dann beutet ihn der Unternehmer mit seinen sauer verdienten und abgehungerten Steuergroschen aus und schließlich wird er noch mit denselben Mordwaffen, die sie selber bauten, umgebracht. Ist das nicht ein herrlicher Fortschritt im 20. Jahrhundert?
Aber auch der von Politiker und Politikerinnen deklarierte Fortschritt des 21. Jahrhunderts wurde kritisch beäugt.
Und im Grunde hat sich Cohn-Bendit, wie auch Joschka Fischer, komplett anders entwickelt. Also aus dem ehemaligen Anarchisten wurde ein Bellizist, also ein Kriegstreiber und Kriegsverbrecher. Also Bakunin hat ja schon 1869 gesagt, gibt den größten Revolutionär Macht und der wird zum Tyrannen. Hat sich auch natürlich bewahrheitet, also Macht macht blöd und Macht sorgt natürlich dafür, dass der Mensch im Grunde seine schlechtesten Eigenschaften zum Vorschein bringt und zum Verbrecher wird. Also und dann eben auch an der Macht klebt. Also eine Partei wie die Grünen, die 1998 noch gesagt haben, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Kaum war sie an der Macht, hat sie 1999 den Jugoslawienkrieg mit angezettelt und propagandistisch unglaublich befeuert. Und das hängt natürlich einfach damit zusammen, dass Leute, die an der Macht sind, dann eben natürlich gerne an der Macht bleiben würden. Die wollen dann kleben an der Macht oder meinetwegen am Mandat oder am Pöstchen im Bundestag oder in der Partei. Und wenn man die Schriften von 1968 liest, dann kann man nicht glauben, dass es sich um die gleiche Person handelt. Es geht natürlich auch anders. Man kann sich auch anders entwickeln. Man muss sich nicht zum Arschloch entwickeln, wenn man mal Anarchist war. Und es kommt natürlich auch darauf an, dass man versucht, anarchistische Ideen und Ideale in der Realität schon ein Stück weit zu verwirklichen. Dass man eben auch versucht, anders zu leben, als es eben die Herrschenden machen, als Politiker wie Josef Fischer oder Cohn-Bendit machen.
So weit, so schlecht. Aber gibt es eine anarchistische Alternative, die real umsetzbar ist?
Wir wollen keine Macht über andere Menschen, also verteilt die Macht, damit sie keinen mächtig macht, sondern wir wollen auch schon uns anders organisieren, also basisdemokratisch organisieren, im Konsens Entscheidungen treffen und nicht andere übergehen, indem wir sagen, okay, die Minderheit will das jetzt nicht, also wird die Minderheit jetzt, haben sie halt Pech gehabt, die Mehrheit entscheidet. Durch das demokratische System, was ja im Grunde nicht demokratisch ist, sondern nur die verschiedenen Eliten gelegentlich austauscht oder die Herrschaft von verschiedenen Eliten ändert. Und wir wollen keine Herrschaft von Menschen, sondern wir wollen gar keine Herrschaft, sondern eine Gesellschaft von unten. Also Herrschaftsfreiheit heißt ja in dem Sinne auch, ich habe keinen unter mir und auch keinen über mir. Und ich will auch, dass alle Menschen so leben können, dass sie keinen Chef über sich haben und auch keinen Knecht unter sich. Also das ist das Ziel. Und eben natürlich auch das Gefühl, dass man auch will, dass zum Beispiel kein Mensch hungert, dass kein Mensch leidet unter Herrschaft, unter diesem kapitalistischen System.
Schließlich sind einige der alten anarchistischen Forderungen heute immer noch aktuell.
Wir haben den 6-Stunden-Tag, raus die politischen Gefangenen, wieder mit Krieg und Faschismus. Also kaum zu glauben, also 1927.
Bisher habt ihr einiges über Anarchie gehört, wenig über Stohwasser, viel über Zeitungen. Aber warum eigentlich Zeitungen?
Also Horst Stohwasser hat sich an etlichen Zeitungen beteiligt, hat auch selber Zeitungen produziert, war einer der regsten Publizisten in Deutschland, kann man sagen, in den 70er und 80er Jahren. Und hat dann in den 80er Jahren das Projekt A entwickelt. Das war erstmal eine konspirative Idee, in Anführungsstrichen. Also das Buch Projekt A wurde verbreitet im Grunde nur unter den Ladentischen. Und die Idee, die Horst hatte, war im Grunde ein Kleinstadtprojekt, was dann durch Doppelprojekte im Grunde, wo dann die Stadt sozusagen, oder das Dorf in gewisser Weise übernommen wird durch verschiedene Projekte. Und Doppelprojekte bedeutete, ein Projekt sollte auch Geld erwirtschaften. Also zum Beispiel ein Taxikollektiv und ein Buchladen, wo der Buchladen vielleicht nicht unbedingt Geld abwirft. Aber das Geld fließt in einen gemeinsamen Topf. Und das Doppelprojekt finanziert dann das andere nicht unbedingt gewinnträchtige Projekt mit. In gewisser Weise eine Unterwanderungsgeschichte von einer Kleinstadt.
Das Projekt A scheitert an persönlichen Differenzen. Stohwasser selbst ist so frustriert, dass er sich 10 Jahre lang außerhalb der anarchistischen Szene bewegt. Erst durch ein Interview mit der Graswurzelredaktion, einer anarchistischen Zeitung, für die auch Bernd Drücke schreibt, bekommt er wieder Kontakt zur Szene, in der er sich bis zu seinem Tod bewegt. Das Projekt A müsse jedoch neu konzipiert werden, um wirklich funktionieren zu können. Ist der Anarchismus also doch dazu bestimmt, eine schöne Utopie zu bleiben?
Eine Idee, die auch hinter dem Projekt A steckte, war, dass man den Anarchisten und Anarchistinnen auch eine konkrete Lebensperspektive gibt. Und es ist ja eine Tatsache, dass viele sind halt 2, 3, 4 Jahre aktiv in der anarchistischen Szene und machen was. Und dann ziehen sie sich zurück, kriegen halt Kinder und sie finden im Grunde nicht wieder zurück. Also sie haben vielleicht noch anarchistische Ideen, aber sie haben keine Chance, sie weiter auszuleben. Dafür ist es notwendig, dass man eben auch Strukturen schafft, in denen man alt werden kann als Anarchist oder Anarchistin. Und dann kann man auch ein Leben lang Widerstand leisten gegen das Schweinesystem sozusagen, denke ich. Aber es kommt ja auch, ich denke darauf vor allen Dingen an, dass man natürlich gegen Herrschaft und Unrecht überall kämpft, wo es das gibt. Und das heißt natürlich ganz konkret, ich meine, wir sind natürlich nicht in der Position, dass wir sagen können, wir wollen jetzt hier die Gesellschaft sofort umwälzen und das gelingt uns auch sofort, obwohl es natürlich notwendig ist. Aber was man natürlich sagen kann, also als Teil der sozialen Bewegung ist ja auch eine Menge erreicht worden. In den 70er Jahren war geplant, zum Beispiel in Deutschland über bis zu 200 Atomkraftwerke zu bauen. Heute stehen noch 17, das sind 17 zu viel. Aber ich meine, warum stehen nur 17? In Anführungsstrichen nur 17, weil es natürlich die sozialen Bewegungen gab, die Anti-Atom-Bewegung, die große Projekte der Atommafia verhindert hat. Und das sind natürlich immer so kleine Kämpfe, in denen wir uns auch immer einbringen müssen. Ganz am Schluss möchte ich halt noch ein Zitat vorlesen von C.W. Mills, einem bekannten Soziologen aus den USA. Das Zitat ist von 1959, aber es ist immer noch aktuell. Im Namen des Realismus werden die Menschen total verrückt. Und genau das, was sie utopisch nennen, ist die Vorbedingung für den Fortbestand der Menschheit. Utopische Maßnahmen sind Maßnahmen, die uns vor dem Atomtod retten. Realistische, gesunde, vernünftige, praktische Schritte sind heute die Aktionen der Verrückten und der Dummköpfe.